Der Konflikt ist ja schon wesentlich älter und die Drohung seitens der Türkei, dass sie an ihrer Südgrenze in Syrien auf Dauer keine kurdischen Selbstverwaltungsgebiete dulden will, die eben von der PYD verwaltet werden, die aus türkischer Sicht nichts weiter ist als sozusagen die syrische Schwesterpartei der PKK gehen, sind Jahre her, im Prinzip seit es diese Selbstverwaltungsgebiete gibt, die ja um die Jahre 2012, 2013 entstanden sind. Drohungen, dort einzumarschieren, sind nicht neu. Die Frage ist, warum jetzt eben vorgestern das losgegangen ist. Das, denke ich, geht auf unterschiedliche Faktoren in dem sehr komplizierten Wirrwarr da in Nordsyrien zurück. Man muss ja wissen, die PYD ist nicht wirklich Teil der syrischen Opposition, sondern hat eben sukzessive in den kurdisch besiedelten Gebieten in Nordsyrien die Macht übernommen oder zum Teil auch übertragen bekommen vom Assad-Regime, um sich in dem Konflikt zwischen syrischer Opposition und Assad sozusagen neutral zu verhalten, und hat in den vergangenen Jahren versucht, verschiedene Bündnisse mit den großen sozusagen Akteuren in diesem Syrien-Konflikt einzugehen, und zwar sowohl mit den Russen als auch mit den Amerikanern. Die PYD ist eine der wichtigsten sozusagen lokalen Milizen für die Amerikaner gewesen, um den Islamischen Staat zu bekämpfen. Und das hat den Türken überhaupt nicht gepasst, dass also die USA als NATO-Partner sich sozusagen verbündet mit Einheiten, die für sie nichts weiter als sozusagen ein Ableger der PKK und damit eine Bedrohung der Türkei auch sind. Es gab nun in Nordsyrien eine Art von Abmachung oder Deal zwischen den USA und Russland, dass im östlichen Teil, also östlich des Euphrat sozusagen, die USA tätig sind, auch mit Bodentruppen, mit Beratern im Kampf gegen den IS, und im westlichen Teil, also in Afrin, das ja ganz extrem im Nordwesten Syriens liegt, sozusagen die Russen vor Ort präsent sind. Das heißt, auch wenn das ganze Gebiet, das die syrischen Kurden ja Rojava nennen, sozusagen von der PYD verwaltet wird, gibt es einen Unterschied zwischen Osten und Westen. Nun hat in letzte Woche die USA erklärt, dass sie in Syrien präsent bleiben wollen, auch auf längere Dauer, mit sehr unterschiedlichen Signalen. Also gesagt, es geht dann langfristig dann doch um den Sturz von Assad, und auf jeden Fall werden wir eine Grenzschutztruppe von 30.000 Mann ausrüsten in Zusammenarbeit mit der PYD. Das ist in der Türkei auf extremen Ärger gestoßen. Und gleichzeitig haben die Russen signalisiert, dass sie sozusagen nicht in einem Konflikt zwischen PYD und der Türkei sozusagen auf Seiten der PYD stehen würden, sondern haben ihre Militärberater und ihre Truppen im Prinzip abgezogen. Und das alles zusammen hat jetzt dazu geführt, dass die Türken gemeinsam mit von ihnen ausgebildeten Milizen, die von der ehemaligen Free Syrian Army übrig geblieben sind, da in Afrin jetzt diese Offensive starten, Luftwaffe, verschiedenen Luftschlägen, und es da augenblicklich zu einem sehr heftigen Konflikt kommt.
Letzte Woche wurde medial noch angezweifelt, dass es tatsächlich zu einem türkischen Angriff in der kurdischen Region Syriens kommen wird. Nun gibt es eine Offensive, wie wir schon darüber geredet haben. Du hast jetzt auch schon die Gründe genannt, aber was ist denn eigentlich das Ziel dieser Offensive?
Sehr viel, was in der Türkei passiert, ist innenpolitisch motiviert. Erdogan ist in einer sehr schwierigen Situation, etwas angeschlagen, möchte seine Ein-Mann-Herrschaft letztlich ausdehnen und jetzt außenpolitische Erfolge vorzeigen, weil einfach in den letzten Jahren die Türkei eigentlich einer der großen Verlierer der Entwicklung gewesen ist. Also was immer in der Türkei passiert, muss man vor so einem innenpolitischen Hintergrund sehen. Denn der Einmarsch in Afrin ist militärisch ein relatives Abenteuer, und insgesamt steht die Türkei da auch relativ isoliert da. Das Ziel ist einerseits, die Grenze wieder unter Kontrolle zu bringen, andererseits der PKK zu zeigen, dass man nicht duldet, dass sozusagen sie in Syrien dort ein großes Gebiet unter ihre Kontrolle bringen konnte. und den USA zu signalisieren, dass man Zusammenarbeit mit der PYD in dieser Art und Weise nicht dulden möchte. Ich denke, langfristig gibt es da wenig strategisch weitere Ziele, weil selbst eine Besetzung jetzt von Afrin zusammen mit arabischen Milizen der Free Syrian Army nicht zu irgendeiner Stabilisierung oder sowas führt. Diese ganze Aktion ist eher aus einer Defensivposition, also mit dem Rücken an der Wand stehen, zu erklären, als mit einer langfristig sinnvoll geplanten Strategie. Und wie gesagt, wie lange das jetzt dauert und ob es überhaupt Erfolge zeitigt, ist auch noch weitgehend offen, weil die Frage eben auch ist, wie reagieren jetzt die Russen, wie reagieren die USA, wie reagiert das Assad-Regime und wie lange hält die PYD da einen militärischen Widerstand durch. Je länger dieser Konflikt dauert und je mehr Zivilisten dabei zu Tode kommen, je hässlicher die Bilder werden, desto schwieriger wird das für die Türkei werden.
Die Tagesschau hat aktuell berichtet, dass das türkische Militär bis gestern 9 syrisch-kurdische Dörfer unter türkische Kontrolle gebracht haben soll. Da gibt es allerdings gegenteilige Meinungen, etwa von der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die berichtet hat, dass die kurdischen Einheiten die türkische Armee zurückgedrängt hätten. Was ist von dieser unterschiedlichen Lagebeschreibung zu halten?
Wahnsinnig schwer einfach einzuschätzen, weil natürlich jeder dieser Konflikt und Kriege in Syrien auch ein enormer Medienkrieg ist, wo jede Seite versucht, sich als besonders erfolgreich darzustellen. Ist es so, aus der Vergangenheit wissen wir, das türkische Militär ist nicht besonders effizient. Einerseits, weil nach dem vermeintlichen Putsch 2016 hohe Offiziere weggesäubert worden sind. Es hat sich gezeigt, auch im Kampf gegen den Islamischen Staat in Nordsyrien, dass türkische Panzereinheiten etwa sehr leicht angreifbar sind. Und auch wo es zu wirklich heftigen Gefechten in letzter Zeit zwischen PKK und türkischen Armee in der Südosttürkei gekommen ist, hat es sehr lange gedauert, hat die türkische Armee kein gutes Bild von sich gegeben und ist extrem blutig geworden. Die Einheiten der PYD, also die kurdischen Einheiten, sind relativ gut trainiert, kampferfahren und haben, was so einen Guerillakrieg anbelangt, auch relativ gute Waffen, was Panzerabwehrraketen etc. anbelangt. Und natürlich sind vorbereitet auf diesen Einmarsch, weil eben die Türkei seit Jahren droht, das zu tun. Insofern wird das kein Zuckerschlecken. Sollten die Türkei mit den verbündeten syrischen Einheiten der Free Syrian Army da wirklich eine große Bodenoffensive tätigen, kann man davon ausgehen, dass sie sehr hohe Verluste erleiden werden.
Was hast du konkret für Kenntnisse darüber, wie es den Menschen die in der Stadt Afrin leben, wie es denen geht?
Also es hat verschiedene Bombenangriffe gegeben, von denen die Türken behaupten, dass sie sehr präzise seien. Davon kann man erstmal nicht ausgehen. Die Leute haben natürlich Angst. Sie sind Geiseln in jeder Hinsicht, weil es natürlich immer auf Kosten der Zivilisten geht, wenn Städte verteidigt werden und es dann am Ende zum Häuserkampf oder ähnliches kommt. Man muss sich ja nur die Bilder aus anderen syrischen Städten vor Augen führen, seien das arabische wie Aleppo oder Homs oder eben Kobani in Kurdistan. Ganz viele Leute in Afrin sind selber Flüchtlinge oder Binnenvertriebene aus anderen Teilen von Syrien, die dort Zuflucht gesucht haben und jetzt fürchten, wieder fliehen zu müssen und letztlich auch nicht wissen, wohin, weil das einzige Land, wo sie hinfliegen könnten, wäre die Türkei und die Grenze zur Türkei ist vergleichsweise hermetisch abgeriegelt jetzt.
Jetzt hast du vorhin auch Russland immer mal erwähnt. Russland wurde immer so in den Medien als so eine Schutzmacht für den Nordwesten Syriens und für die Stadt Afrin betitelt. Doch Russland hat sich bislang überhaupt gar nicht zu diesen türkischen Angriffen geäußert. Du selber hast in deinen Facebook-Beiträgen auch geschrieben, dass Russland die syrisch-kurdischen Volksverteidigungseinheiten, also die PYD, verraten würde. Wie stellt sich die Lage der internationalen Reaktion da gerade so dar?
Ich würde nicht behaupten, Russland verrät die. Das sind taktische Bündnisse, die auch die Kurden da letztlich eingegangen sind. Russland hat kein enormes Interesse an Syrisch-Kurdistan. Russland hat das Interesse, dass Assad an der Macht bleibt. Und Russland und der Iran tun alles, damit Assad nicht gestürzt wird. Für eine Zeit lang war die PYD da ein ganz brauchbarer sozusagen Partner, weil sie einfach nicht Teil der syrischen Opposition gewesen ist, zum Teil auch gegen die syrische Opposition selbst gekämpft hat. Russland hat im Prinzip, zumindest Angaben der PKK zufolge, in Afrin gesagt, ja, also wir schützen euch weiter, wenn ihr euch jetzt unter die Herrschaft des Regimes wieder stellt. Das ist das Hauptinteresse der Russen. Dass Assad an der Macht bleibt und dass früher oder später Assad mit russischer und auch iranischer Unterstützung möglichst große Teile des Landes wieder kontrolliert. Russland hat sich immer daran gestört, dass die PYD ein auch zeitgleich ein so enges Verhältnis zu den USA entwickelt hat. Was natürlich auch ein großes Problem strategisch von der PYD gewesen ist, was generell ein Problem kurdischer Politik ist, diese Rumtaktiererei mit irgendwelchen Großmächten, ohne wirklich deren Partner zu sein. Eine Falle, in die kurdische Politiker immer sehr gerne und sehr häufig leider hineinlaufen. Insofern ist das russische Interesse nochmal darauf ausgerichtet, dass Assad an der Macht bleibt. Für die Russen ist die Situation momentan sogar relativ komfortabel, weil sie wissen, dieser Konflikt wird früher oder später zu einer Konfrontation zwischen den zwei NATO-Partnern, USA und Türkei, führen. Und man möchte die USA einfach aus Syrien raushaben. Und die momentane Entwicklung schadet den USA, weil sie in der völlig blöden Situation sind, dass sie einerseits mit der PYD verbündet sind, aber eben nur östlich des Euphrats und nicht westlich des Euphrats, also nicht in Afrin. Das heißt, jetzt zugucken können, wie die Türkei da einmarschiert, ohne letztlich irgendetwas wirklich Nachhaltiges unternehmen zu können, was diesem Bündnis zwischen USA und PYD langfristig auch nicht gut tut. Die USA haben letztlich keine Strategie in Syrien, was man jetzt einmal mehr sieht, und werden da indirekt von Russland, der Türkei und dem Iran vorgeführt.
Wenn du sagst, dass die USA letztlich keine Strategie hat, was bräuchte es denn für Schritte, auch internationale, auch europäische, um Afrin und die Kurden in dem Gebiet zu schützen?
Es geht ja nicht nur um den Schutz der Kurden. Das ist jetzt ja einer von ganz vielen kleinen Konflikten, die zusammenaddiert diese syrische Tragödie ausmachen, die letztlich in den letzten 5 Jahren sich entwickelt hat. Man hätte Assad nicht in der Macht lassen dürfen, man hätte nicht zulassen dürfen, dass Assad Giftgas gegen die eigene Bevölkerung einsetzt und 2/3 aller Syrer heute entweder Flüchtlinge oder Vertriebene sind und Russland und der Iran da im Prinzip in Syrien tun und lassen können, was man will. Schon Obama hat ja letztlich diesen Konflikt sich selbst überlassen und nur nachher auf den Krieg gegen den Islamischen Staat sich fokussiert. Afrin ist ein Problem. So wenig ich die türkische Politik gut heiße, muss man verstehen, dass jede türkische Regierung ein Problem damit hätte, und nicht nur Erdogan, wenn an ihren Südgrenzen eine Partei, die keine klare Trennung zur PKK hat, im Prinzip dort so ein ganzes Gebiet kontrolliert. Es nie eine auch internationale Initiative gegeben hat, in welcher Art und Weise diese kurdischen Selbstverwaltungsgebiete nun sich transformieren oder restrukturieren können, die für die Türkei nicht als bedrohlich wahrgenommen werden. Das heißt, das ist Teil eines wesentlich größeren Konflikts zwischen der Türkei und der PKK, der immer ausgeblendet worden ist, weil man gesagt hat, die PYD ist ja ein Partner bei uns im Kampf gegen den Islamischen Staat. Und letztlich jetzt explodiert dieser Konflikt, wie ganz viele Konflikte, nachdem eben der Islamische Staat als sozusagen der vermeintliche Hauptfeind neutralisiert worden ist.